Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Susanne Burkhardt.
Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen. Was haben wir vor in dieser Stunde? Wir sprechen über einen Satz des Bundeskanzlers Friedrich Merz.
Das ist die Drecksarbeit, die Israel macht für uns alle.
Ja, genauer gesagt, wir hinterfragen den Begriff Drecksarbeit hier verwendet im Zusammenhang mit Israels Angriff auf den Iran. Dann besuchen wir eine Lesenacht in Wien, die soll an den Prozess der Französin Gisèle Pelicot erinnern.
Eigentlich rekonstruiert diese Lesenacht nicht nur den Prozess selbst, sondern auch ganz viele Dinge, die rundherum passiert sind, auch allgemeine Überlegungen zur Vergewaltigungskultur, zu Männlichkeit, zu Gewalt, aber auch einige Lösungsvorschläge.
Tja, welche Lösungsvorschläge das sein können, die Regisseur Milo Rau hier verspricht, das erfahren wir hoffentlich später. Außerdem berichten wir von einer Uraufführung einer RRF-Oper. Der Rapper Mackes hat sie geschrieben und darin geht's um Fragen wie diese.
Was ist Widerstand? Wofür kämpfe ich? Und wie weit ist man bereit dafür zu gehen? Wie weit sollte man gehen?
Ja, und mehr zu seinem Operndebüt Der Rote Wal hier in Fazit. Ja, und welche neuen Filme im Kino einen Besuch lohnen, auch das erfahren Sie hier. Es gibt Begriffe, die öffentlich gesagt eine Eigendynamik entwickeln. Drecksarbeit, das ist so ein Begriff, der gerade eine Debatte ausgelöst hat. Gefallen ist das Wort in einem Interview, das Bundeskanzler Friedrich Merz gestern dem ZDF gegeben hat am Rande des G7-Gipfels in Kanada. Merz hat im Gespräch Israel Respekt gezollt für dessen Militäreinsatz gegen den Iran und das klang so.
Ist das nicht sehr verlockend, dass die Israelis jetzt die Drecksarbeit machen für ein Regime, das sehr viele in der Welt als einen wirklich großen Störfaktor wahrnehmen?
Frau Zimmermann, ich bin Ihnen dankbar für den Begriff Drecksarbeit. Das ist die Drecksarbeit, die Israel macht für uns alle. Wir sind von diesem Regime auch betroffen. Dieses Mullah-Regime hat Tod und Zerstörung über die Welt gebracht. Mit Anschlägen, mit Mord und Totschlag, mit Hisbollah, mit Hamas am 7. Oktober 2023 in Israel. Das wäre ohne das Regime in Teheran niemals möglich gewesen. Die Belieferung Russlands mit Drohnen aus Teheran. Ja, Drecksarbeit, die Israel da gemacht hat. Ich kann nur sagen, größten Respekt davor, dass die israelische Armee den Mut dazu gehabt hat, die israelische Staatsführung, den Mut dazu gehabt hat, das zu machen. Wir hätten sonst möglicherweise Monate und Jahre weiter diesen Terror dieses Regimes gesehen und dann möglicherweise noch mit einer Atomwaffe in der Hand.
Ja, soweit der Bundeskanzler Friedrich Merz. Die Reaktionen auf seine Aussagen ließen nicht lange auf sich warten. Mehr als befremdlich fand die SPD die Aussage von der Drecksarbeit. SPD-Politiker Ralf Stegner sieht darin sogar ein Lob für einen mutmaßlich völkerrechtswidrigen Angriff. Die Partei Die Linke sprach von einer beispiellosen Entgleisung. Auch CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter hat durchblicken lassen, er würde sich diesen Ausdruck nicht zu eigen machen. Was steckt hinter diesem Begriff der Drecksarbeit? Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen René Agiger aus unserer Literaturredaktion. Schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Herr Agiger, die Formulierung wurde dem Bundeskanzler durch die Moderatorin ja quasi in den Mund gelegt. Er nimmt diesen Begriff allerdings sehr dankbar auf. Drecksarbeit, wenn wir uns den Begriff mal anschauen, genauer, da geht es ja darum, dass jemand einem etwas abnimmt, was man selber nicht machen will. Was war Ihr Gedanke, als Sie diesen Begriff in dem Zusammenhang hörten?
Ja, zunächst mal möchte ich kurz unterstreichen, dass ich es, glaube ich, wirklich legitim finde, diesem Wort so ein bisschen nachzuhören, hinterherzuhören, eben weil, wie Sie es gerade schon gesagt haben, Friedrich Merz diesen Begriff ausdrücklich dankbar aufnimmt, mehrfach wiederholt. Das heißt, man muss schon von einer bewussten Formulierung ausgehen und er spricht selbstverständlich am Rande des G7-Gipfels im Amt. Also das ist jetzt kein beiläufiger Flur-Talk oder sowas, sondern belastbar und man kann es interpretieren. Was mir aufgefallen ist beim ersten Mal und jetzt auch nach einem kurzen nochmal drüber nachdenken, ist, dass man eigentlich gar nicht so ganz viel mit hineinlesen muss. Sie haben gerade so ein paar Politiker oder Politikkommentare vorgelesen. Es gibt sicherlich auch noch historisch und wortgeschichtlich daher irgendwas, was man sich, aber man kann eigentlich recht schlank direkt auf dieses Wort zugehen und hört so ein, zwei Dinge schon da drin. Das erste und wichtigste und offensichtlichste ist, Drecksarbeit ist etwas, was absolut unbeliebt ist und trotzdem notwendig ist. Es ist unbeliebt deshalb, eben weil sie dreckig ist oder weil sie was mit Dreck zu tun hat. So, und auf der anderen Seite, wenn man kurz mal die Arbeit zum Dreck dazu nimmt und sich vorstellt, wo gebraucht man dieses Wort eigentlich in weniger metaphorischen, in weniger bildhaften Zusammenhängen. Dann könnte man denken beispielsweise an sowas wie Müllentsorgung oder an die Arbeit von Reinigungskräften oder an die Leute, die hinten in der Restaurantküche spülen oder so etwas. Das heißt, an Arbeiten, die in unseren westlichen Gesellschaften sehr, sehr oft eher am Rande stattfinden, wenn nicht wirklich auch von Menschen ausgeübt werden, die eher marginalisierten Milieus angehören. Wenn man sich das kurz vor Augen führt, dann kann man sagen, dass Drecksarbeit eigentlich in zwei Richtungen ziemlich wenig respektvoll ist. Erstens dem Dreck gegenüber, so dass es nichts Schönes, und zweitens aber auch dem Drecksarbeiter gegenüber, denn mit dem hat man eigentlich nicht so viel zu tun. Und jetzt, wenn man jetzt kurz überlegt, was heißt das eigentlich in dem Zusammenhang, in dem Friedrich Merz diese Vokabel benutzt, dann ist mit Dreck ja möglicherweise, also weiß man nicht so genau, vielleicht ist der Iran insgesamt gemeint, ist das das Mullah-Regime oder ist das gar die iranische Bevölkerung?
Und oder die Vernichtung der Atomanlagen.
Oder die, genau, also oder die Atomanlagen, man weiß es nicht. Jedenfalls auf der einen Seite gibt es Dreck, der in dieser Logik bearbeitet wird. Auf der anderen Seite gibt es den Drecksarbeiter oder die Drecksarbeit, und die wird ausdrücklich zugeordnet hier Israel. Das heißt dem Staat Israel, der israelischen Armee, das heißt dem jüdischen Staat. Dass der Mangel an Respekt, der in dieser Vokabel drin steckt, dass die Herabwürdigung, die vielleicht auch in dieser Vokabel Drecksarbeit drin steckt, dass die also in zwei Richtungen funktioniert und eine Richtung davon betrifft Israel, den jüdischen Staat, das hat mich eigentlich so frappiert an dieser Vokabel in diesem Zusammenhang.
Wenn man aber wohlwollend auf die Aussage guckt, dann könnte man ja auch verstehen, dass eigentlich Merz unterstreichen will, dass er an der Seite Israels steht, dass Israel einen großen Sicherheitsdienst für die Weltgemeinschaft leistet, nur dass eben dabei eben auch Zivilisten sterben. Ich höre jetzt aus Ihrer Aussage raus, dass da auch sowas Antisemitisches mitschwingt.
Zunächst mal, ich bin jetzt nicht diese Sorte von Experte, die befugt wäre, ein Etikett wie Antisemitismus oder Rassismus oder sowas zu verteilen. Darum geht es mir nicht. So, und zum Zweiten haben Sie natürlich in einer Hinsicht recht. Später im Interview sagt Friedrich Merz ausdrücklich, dass er Israel Respekt zollen möchte. Insofern ist er da auf eine Weise auf der sicheren Seite. Worum es mir aber hier geht, und ich glaube, das ist legitim, weil er diese Vokabel so bewusst und wiederholt benutzt, ist die Logik, die in dieser Vokabel selbst drinsteckt. Und da würde ich schon sagen, ist es legitim zu sagen, dass auch der Drecksarbeiter nicht mit Respekt angesprochen wird. Und der Drecksarbeiter, der hier Drecksarbeit verrichtet, ist der Staat Israel. Ja? Also das heißt, wenig Respekt, wenn nicht Verächtlichkeit, wenn nicht Herabwürdigung. Und vielleicht, wenn ich noch einen abschließenden Punkt sagen kann, ich glaube, dass in diesem Satz von der Drecksarbeit eben auch noch ein jemand bezeichnet ist, implizit bezeichnet ist, der diese Drecksarbeit nicht macht.
Ehrlich gesagt, das sind wir. So,
genau, also in diesem Satz ist das für uns. Ja? Also der Drecksarbeiter macht etwas für uns. Das heißt, dass es steckt in diesem Drecksarbeitwort noch jemand drin, der sich die Finger gerade nicht schmutzig machen will und so weiter. In diesem Satz ist das dieses für alle oder wir. Und kann man dann überlegen, wer das genau wiederum ist. Ist das auch der Westen oder ist das irgendeine bestimmte politische Gruppierung? Lasse ich alles mal dahingestellt. Jedenfalls irgendeine Figur, der in der Logik dieses Wortes Drecksarbeit sich die Finger nicht schmutzig macht, irgendeine Art von Saubermann und irgendeine Art von Figur, das ist vielleicht das Entscheidende, die nicht zur Verantwortung gezogen werden kann. Das ist das, was für mich auch in dieser Vokabel und in diesem Satz drinsteckt.
Sagt René Agiga aus unserer Literaturredaktion. Wir sprachen über den Begriff Drecksarbeit im Zusammenhang mit dem Angriff Israels auf den Iran. René Agiga, ganz herzlichen Dank.
Nicht zu danken.
Wohl kaum ein Gerichtsprozess wurde in den vergangenen Jahren so intensiv medial begleitet und international diskutiert wie im Fall Pelicot. Sie erinnern sich, die Französin Gisèle Pelicot hatte einen Strafprozess gegen ihren geschiedenen Ehemann und 50 weitere Täter geführt. Diese hatten sie systematisch und auf Einladung ihres Mannes vergewaltigt, nachdem er sie betäubt hatte. Mit dem Satz "Die Scham muss die Seite wechseln" hat Gisèle Pelicot Geschichte geschrieben. Eine Begründung auch dafür, warum Pelicot auf einen öffentlichen Prozess gegen die Täter bestand. Bei den Wiener Festwochen, da gab es heute Abend einen Tribute für Gisèle Pelicot, erarbeitet von Servan Dekle und vom Festwochenchef Milo Rau. Und der hat die Intention dahinter so erklärt.
Ich glaube, es ist tatsächlich notwendig, diese verdeckte Gewalt, die aber alltäglich ist für Millionen von Menschen, vor allem eigentlich von Frauen in diesem Fall, dass wir damit umgehen, dass wir das sichtbar machen. Das hat Pelikot gemacht. Sie hat gesagt, ich will diese Videos zeigen, ich will diese Gewalt zeigen. Wir folgen in gewisser Weise ihrem Aufruf.
Ja, und zwar mit einer inszenierten Lesenacht, und die läuft seit 21 Uhr in einer Wiener Kirche, dauert noch bis in die frühen Morgenstunden und für uns dabei. Und jetzt mal kurz rausgekommen aus der Veranstaltung ist der Kritiker Martin Thomas Pesel. Schönen guten Abend.
Frau Burkhardt, guten Abend.
Mit dieser Lesung soll Gisèle Pelicot Tribut gezollt werden. Was und woraus wird denn da gelesen?
Hauptsächlich aus den Gerichtsakten des Prozesses. Es gab bisher also schon die 51 Reaktionen der Angeklagten zu hören, ob sie das ihnen Vorgeworfene zugeben. Da gab es ganz unterschiedliche Antworten. Es gab die erste ausführliche Aussage von Gisèle Pelicot vor Gericht zu hören, in der sie schildert, wie sie erfahren hat, was ihr Mann ihr angetan hat. Sehr sachlich, aber dadurch umso beklemmender vorgetragen von der Burgschauspielerin Dorothee Hartinger. Ein Plädoyer eines der Anwälte. Aber Servan Deckle und Milo Rau haben auch eingehend den gesellschaftlichen Kontext des Prozesses recherchiert. Es gibt zum Beispiel immer wieder E-Mails von einer Spiegeljournalistin an die beiden TheatermacherInnen, die verlesen werden. In der ersten beschreibt sie das Zimmer, in dem die Vergewaltigungen stattgefunden haben, und ist ganz überrascht, dass das in so mädchenhaften Pastelltönen gestrichen war. In einer weiteren E-Mail schildert sie dann ausführlich den ersten Prozesstag, das Gerichtsgebäude, und an diesem ersten Tag werden die Videos von den Vergewaltigungen gezeigt, und sie beschreibt, wie unerträglich es ist, erst diese Bilder zu sehen und dann in der Toilettenschlange neben diesen Angeklagten zu stehen. Und es werden Stimmen von der Straße wiedergegeben, also wie feministische Bewegungen immer mehr Auftrieb erhalten, wie die ganz normalen Menschen auf die Berichterstattung reagieren und was das alles mit ihnen macht. Und das grundsätzlich aber in chronologischer Reihenfolge, wobei Malvi Hörbiger und Safira Robens, ebenfalls Burgschauspielerinnen, ständig anwesend sind und gewissermaßen durch den Abend führen, indem sie überleitende Texte und Fragen verlesen.
Das heißt, wir tauchen nochmal ganz tief ein in diesen Prozess. Wir haben ja ganz am Anfang der Sendung Milo Rau gehört, da sagte er, es würde auch Lösungen geben zu diesem Fall. Gab es denn da was?
Ja, noch nicht, aber wir haben ja jetzt auch erst den ersten von drei Akten hinter uns. Im Programmheft sind die einzelnen Fragmente, in die die drei Akte unterteilt sind, beschrieben. Da sehe ich im dritten Akt, Fragment 13, was machen wir mit all den Vergewaltigern? Das ist eine Frage, die ja möglicherweise mit Lösungen einhergeht. Außerdem gibt es in jedem Akt ein Fragment zum Thema Vergewaltigungskultur, wo ausführliche Fakten zu Vergewaltigung in der Gesellschaft recherchiert sind. Und diese Teile sind natürlich insofern eine Lösung, als dass sie ein bisschen Aufklärungsarbeit machen. Nach dem Grundsatz, die Scham muss die Seite wechseln, heißt aber auch, man sollte über Vergewaltigung, auch wenn es unangenehm ist, nicht schweigen, sondern darüber sprechen. Und egal wie oft und wie erschreckend dieses Verbrechen in unserer Gesellschaft vorkommt, es muss angesprochen werden.
Ja, wir hören jetzt mal einen kurzen Ausschnitt, wie das heute Abend klang.
Vor der Ausstrahlung der Videos erklärt der Gerichtspräsident:
Ich werde nun Bilder zeigen, die die Menschenwürde verletzen. Ich bitte empfindliche Personen und Minderjährige, den Raum zu verlassen.
Die Anklageschrift präsentiert die Videos wie folgt:
Die Videos von der Nacht vom 21. August auf den 22. August 2020 zeigen, wie eine Person mit dem Pseudonym Thierry und Pelicot Dominique sich an Pelicot Gisèle vergehen.
Ja, Sie haben jetzt zwei von sechs Stunden miterlebt. Würden Sie sagen, Sie haben was Neues erfahren in diesem Fall?
Es ist kein Enthüllungsstück. Also wer sich obsessiv in den Fall eingelesen hat damals, wird vermutlich nichts Neues erfahren. Ich selbst, der die Details dieser abscheulichen Geschichte immer eher gemieden hat und nie über das Lesen der Schlagzeilen hinausgekommen bin, nehme das als einen sehr informativen Abend wahr. Aber das Spezielle daran ist eher, dass hier die Daten und Fakten in einer strengen, kompakten Form wiedergegeben werden. Denn sechs, sieben Stunden langer Leseabend sind ja trotzdem eine kompakte Form, wenn man bedenkt, dass hier ein gewisser Anspruch auf Vollständigkeit besteht. Und besonders ist auch der Rahmen, Sie haben es schon gesagt, die Lesung findet in einer Kirche statt, dauert praktisch die ganze Nacht. Das heißt, das, was in der Realität passiert ist, dass Gisèle Pelicot aufgrund ihres mutigen Auftretens gewissermaßen zur Heiligen erklärt wurde, das erfährt hier noch einmal eine Überhöhung. Also wenn die Lesenden sprechen, halt es und jedes Wort erhält mehr Gewicht. Das ist natürlich auch ein künstlerischer Aspekt, der hier eingebracht wurde.
Das könnte aber auch ein bisschen ins Pathetische abrutschen.
Ja, also die Kirchenbänke sind richtig, richtig unbequem und es ist, wird uns allen klar gemacht, dass wir nicht zu unserem Vergnügen hier sind, so wie Gläubige in einem Gottesdienst ja auch nicht aus Spaß sitzen. Die Thematik, natürlich diese Protokolle müssen auch mit dem gebührenden Ernst vorgetragen werden und eine übermäßig dramaturgische Entwicklung würde auch einer Pietätlosigkeit gleichkommen. Also Pathos ist noch nicht zu spüren, auch weil das Publikum sich sehr zurückhält mit emotionalen Äußerungen. Im Moment ist es halt einfach ein bisschen eine Predigt, ein Vortrag.
Aber Sie gehen noch mal rein jetzt gleich.
Ich gehe noch mal rein, ja. Die Festwochen haben die Veranstaltung mit einem Kreuzweg verglichen und in diesem Geist werde ich den Kreuzweg weitergehen.
Martin Thomas Pesel mit einem Zwischenbericht nach dem ersten Drittel der langen Lesenacht zum Prozess Pelicot in einer Wiener Kirche. Eine Veranstaltung der Wiener Festwochen, inszeniert von der Dramaturgin Servan Deckle und dem Regisseur Milo Rau. Und ich weiß gar nicht, wird das ein einmaliges Event bleiben, Herr Pesel?
Also so in dieser Form hier bei den Festwochen, ja. Ich glaube, es wird beim Festival d'Avignon in Frankreich noch eine Version geben, allerdings viel kürzer. Und natürlich ist man, glaube ich, hier offen dafür, dieses Format zur Adaption freizugeben und mit anderen SchauspielerInnen in anderen Städten aufführen zu lassen.
Ganz herzlichen Dank und dann wünsche ich Ihnen gutes Durchkommen und gutes Durchhalten in der Nacht.
Danke.
Als die Oper Stuttgart den Stuttgarter Rapper und Singer-Songwriter Markus Winter alias Meckes bat, eine Oper über die RAF zu schreiben, da war dieser erstmal ziemlich skeptisch. Dann aber fiel ihm etwas auf.
Dass alle RAF-Häftlinge in Stammheim Moby Dick auf ihren Zellen hatten und darüber chiffriert kommuniziert haben. Und als ich diese Welt in der Welt gefunden habe, dieses Märchen in der Geschichte, dann hatte ich meinen Startpunkt, um eine Oper zu schreiben.
Tja, und der Rote Wal, so heißt diese Oper. Heute Abend gab es die Uraufführung. Was es zu sehen und zu hören gab, das kann uns jetzt unser Opernkritiker Jörn Florian Fuchs beschreiben. Schönen guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Herr Fuchs, wir haben schon gehört, Moby Dick als Geheimsprache zwischen inhaftierten RAF-Terroristen. Was liefert Meckes denn für eine Textgrundlage für die Oper?
Eine sehr vielfältige, die durchaus anspruchsvoll ist, dergestalt, dass man den eigentlich nicht einen roten Faden hat, sondern ein ganzes rotes Wollknäuel. Also wenn man dem wirklich folgen würde, was hier passiert, müsste man sich richtig intensiv mit dem Ganzen befassen und wirklich vertiefen in jeden Handlungsstrang. Das ist aber, glaube ich, gar nicht so gewollt und gar nicht so wichtig. Das Zentrale ist, dass wir einer jungen Frau begegnen namens Easy und diese Frau, die auch gerne mal irgendwie einen Joint zu sich nimmt, und ja, so ein bisschen verstrahlt insgesamt wirkt, die gerät in eine merkwürdige Situation, in so eine Art Traumwelt und wird halb Mädchen, bleibt sie und wird halb Wal. Und dann kommt plötzlich all das, was wir schon erwähnt haben, sprich die RAF und auch andere Geschichten wie die heutigen Klimaaktivisten, all das kommt hinein in dieser Albtraumwelt, könnte man sagen. Also eigentlich ein surreales Stück, das aber im Zweifelsfall nicht moralisierend ist, sondern eigentlich auf die große Unterhaltungspranke und Pauke setzt.
Also es gab ganz konkrete Bezüge auch zur realen RAF-Geschichte. Wir haben ja dieses Jahr den 50. Jahrestag des RAF-Prozesses in Stammheim. Da geht es auch drum.
Ja, das ist eigentlich ganz erstaunlich, weil man sieht auch in der Regie von Martin G. Berger öfters Videos. Man sieht die ja eigentlich berühmten Bilder. Man sieht den leeren, in dem Fall Gerichtssaal. An einer Stelle wird der allerdings auch mit Blut geflutet, sehr drastisch durchaus. Es kommen immer wieder reingeschnitten historische Dokumente zum Teil auch. Man hört da mal Helmut Schmidt etwa und so. So eine Art Zeitreise, das ist erstmal, muss ich sagen, sehr durcheinander und so additiv. Und ich finde es einerseits problematisch, problematisch. Andererseits, da nehme ich einfach mal vorweg, dass ich glaube, gerade bei dem recht jungen Publikum ist das sehr gut angekommen. Es ist ein popkultureller Zugang auf diesen Stoff. Das mag etwas merkwürdig wirken zunächst, aber er scheint also bei diesem Publikum zu funktionieren, eben auch ein Mash-up im Grunde zu machen von Geschichte und verschiedenen Mythen. Und ja, also durchaus, sagen wir mal vorsichtig gesagt, nicht ganz my cup of tea, würde der Engländer sagen, aber das Publikum war ziemlich aus dem Häuschen nach diesen pausenlosen 90 Minuten. Ich muss noch zum Inhalt sagen, wir haben Mackes selber ja auf der Bühne, der spielt einen wahnsinnig gewordenen Tech-Milliardär. Wir brauchen jetzt nicht großartig erläutern, um wen sich da handeln könnte. Der ist am Grunde des Ozeans und bietet diesem Orca, diesem Wal an, eben menschlich zu werden, wenn er eine Flosse bekommt. Also das spielt eine Rolle. Mehr kann ich gar nicht sagen, sonst sind wir schon jenseits der Kulturpresseschau, was in 90 Minuten alles passiert.
Okay, das klingt ziemlich wild, aber wenn wir jetzt auf so eine Zeitreise gehen, vielleicht können Sie noch uns ein Bild liefern, wie das aussieht auf der Bühne. Wo sind wir denn da? Sind das nur Videos oder gibt es auch ein Bühnenbild?
Bunt gemischt. Es gibt Videos. Wir haben am Anfang und am Ende eine Schulklasse, die wir sehen im Opernfoyer, die also in diese Aufführung hineingeht und wieder rauskommt. Da ist diese Easy auch ein Teil davon. Und ansonsten eine wahnsinnig aufwendige Bühne mit ständigen Wandlungen. Es gibt dann eine Meerjungfrau, kann man sagen, die vom Bühnenhimmel herunterschwebt. Man sieht die Stuttgarter Staatsoper, die am Ende geflutet wird, nachdem der große rote Wal im Schlosspark dort in diesem Tümpel, kann ich mal sagen, einen Auftritt hatte und dann per Video also die ganze Staatsoper okkupiert. Das ist sehr drastisch, sehr unterhaltsam. Manchmal ist es ein bisschen drüber auch. Es wird dann an einer Stelle, kommt Easy zum Publikum und sagt, ach, ich sehe hier 1400 kleine Schweinchen sitzen. Weiß ich nicht genau. Also das ist vielleicht nicht so unbedingt nötig, diese Publikumsbeschimpfung zu machen. Aber wie gesagt, alles in allem die Unterhaltung und die Bilderflut siegt.
Okay, das ist ja jetzt eine Oper, die aber irgendwie mit Rap und Musical gemischt sein soll. Also sprechen wir mal über die Musik. Die kommt von den Brüdern Vivan und Ketan Bhatti. Auch sie kommen vom Rap. Und wie das klang, was sie da fabriziert haben für die Oper, das können wir uns jetzt mal kurz anhören. Ja, soweit ein Ausschnitt aus der Oper Der Rote Wal. Herr Fuchs, ganz ehrlich, ich höre da jetzt gar nicht so viel Rap. Liegt das jetzt an dem Ausschnitt? Habe ich den falschen ausgesucht?
Nein, es wird gerappt, aber gar nicht mal so viel und offen gestanden auch gar nicht mal so wahnsinnig gut, finde ich. Obwohl ich jetzt kein Rap-Experte bin, aber man hört es natürlich schon. Es gibt dann auch so merkwürdige Reime da drin immer wieder. Also ich glaube, das ist nicht der beste Teil des Abends. Aber es gibt eine wilde, wilde Mischung aus extrem lauten Orchester-Eruptionen. Es gibt dann so Spiegeleffekte im Orchester. Maritz Trindlund hat diesen Abend dirigiert. Die hat extrem viel zu tun zu koordinieren. Auch da geht es vor allen Dingen um das Bunte. Diese beiden Brüder sind so zwischen neuer Musik, Popkultur irgendwie mit drin, auch U-Musik und all das merkt man an diesem Abend. Das ist schon auch musikalisch eine große, große Show. Interessant fand ich, die Hauptpartie wird gesungen von einer Musical-Darstellerin. Madina Frey macht das sehr gut, die eben sowohl den Wal singt wie dieses Mädchen. Und dann haben wir gestandene Leute wie Matthias Klink, öfters schon Sänger des Jahres gewesen, als Abad. Das ist ja so eine Art Che Guevara-Figur. Da habe ich mir gedacht, momentweise, obwohl Klink das toll macht, ob der nicht immer wieder denkt, oh blöd, manchmal ärgere ich mich drüber, dass ich Ensemblemitglied bin, dann muss ich so eine Partie singen und nicht das, was ich sonst mache, weil das ist schon ein bisschen unterkomplex für so gestandene Opernsänger, was da gemacht wird. Aber summa summarum, man muss es wirklich sagen, ein Riesenerfolg, viele mitstehende Ovationen am Ende, meins ist es wirklich nicht, aber ich finde diese Idee auch vom Intendanten zu sagen, ich gebe das in Auftrag an ein Team mit extremen Unberechenbarkeit, was das Endergebnis ist und das Publikum ihm recht gibt, ist ja auch mal was. Ja, also vielleicht kommen wir da einfach mit dem normalen Besteck eines Opernkritikers nicht weiter, aber das ist auch nicht so schlimm, finde ich in diesem Fall.
Das nächste Mal laden wir einfach einen Popkritiker ein, Herr Fuchs. Ganz herzlichen Dank. Widerstand als Thema einer Oper, darum geht's in Der Rote Wal, ein deutsches Herbstmärchen. Jörn Florian Fuchs hat für uns die Uraufführung besucht und die nächste Aufführung in Stuttgart, die gibt's am kommenden Sonntag. Danke, Herr Fuchs.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Robert Levin.
Wenn Kulturflaute herrscht und im Jugendzentrum nichts los ist, wächst auf dem Land oft der Frust. Von Brandenburg bis Baden-Württemberg bekommen jetzt 30 Projekte für Kultur, Zusammenhalt und Demokratie im ländlichen Raum Förderung. Aller.land heißt das Programm, das der Bund und die Länder finanzieren. Es könne die kulturelle Infrastruktur konkret verbessern, sagte Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Es freue ihn in Zeiten, in denen um den Bundeshaushalt gerungen wird,
dass der Staat aufruft und initiiert, Institutionen, Bürgergruppen, lokale Vereine, sagt, Mensch, wollen wir nicht zusammen was machen hier in eurer Region? Und das ist ein Stück auch politischer Kultur, die damit einen Impuls bekommt, die mich sehr erfreut.
Gefördert werden Ideen wie das Netzwerk Landkultur in Hessen, Nasses Land im Landkreis Cuxhaven oder Let's Talk in der Oberlausitz in Sachsen. Sie erhalten jeweils 1,5 Millionen Euro. Davon werden Künstler eingeladen, Festivals auf die Beine gestellt oder leerstehende Gebäude als Treffpunkte wiederbelebt. Der US-Schauspieler Tom Cruise wird für sein Lebenswerk einen Ehren-Oscar bekommen. Das teilte in Los Angeles die Academy of Motion Picture Arts and Sciences mit. Seit Jahrzehnten ist der Hauptdarsteller von Actionfilmen wie Top Gun und der Mission Impossible-Reihe einer der erfolgreichsten Hollywood-Schauspieler. Außerdem ist er bekannt dafür, viele waghalsige Stunts selbst auszuführen. Trotz seiner großen Kinoerfolge hat Cruise noch nie einen Oscar bekommen. Viermal wurde er nominiert, viermal ging er leer aus. Die Ehren-Oscars werden bei einer Gala am 16. November verliehen. Neben Cruise erhält Country-Legende Dolly Parton eine Auszeichnung für ihr jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement. Die irische Rapband Kneecap ist für ihre Provokationen bekannt. Auf einem Konzert im November soll Rapper Mo Cara die Hisbollah-Fahne geschwenkt haben. Das hat ihm nun eine Terrorismusanklage eingebracht, denn die pro-iranische Miliz aus dem Libanon ist in Großbritannien verboten. Vor einem Londoner Gericht wurde Cara heute gegen Kaution freigelassen. Zu Verhandlungsbeginn hatten sich hunderte Unterstützer vor dem Gericht versammelt. Die Bandmitglieder bezeichneten die Anklage gegen Mo Cara als Versuch, sie zum Schweigen zu bringen. Kneecap zeigt bei Auftritten regelmäßig pro-palästinensische Botschaften. Wegen ihres politischen Aktivismus wurde die Band bereits von vielen Festivals ausgeschlossen. Doch in der Musik- und Kunstszene formiert sich immer mehr Unterstützung. Das PEN-Zentrum Deutschland trauert um die iranische Lyrikerin Parnia Abbasi. Die junge Frau wurde bei der ersten Angriffswelle Israels gegen Teheran getötet. Sie wurde 24 Jahre alt, teilte die Schriftstellervereinigung mit. Abbasi habe als aufstrebende Stimme in der jungen Generation iranischer Dichter gegolten. Ihr bekanntestes Werk, Der erloschene Stern, wurde in einer Literaturzeitschrift veröffentlicht. Iranische Medien berichten, der Angriff habe möglicherweise einem Atomwissenschaftler gegolten, der im selben Haus wohnte wie Parnia Abbasi.
Und jetzt geht es um einen Schweizer Mythos, der für das Kino neu erzählt wird. Wilhelm Tell, eine teure europäische Großproduktion zu sehen, ab morgen in den Kinos. Und unser Filmkritiker Jörg Taschmann, der hat den Film schon gesehen. Schönen guten Abend, Jörg.
Ja, schönen guten Abend.
Wilhelm Tell, das ist ja quasi so ein Schweizer Nationalheld, ein Symbol für individuelle Freiheit und auch für den Widerstand gegen Unterdrückung. Natürlich auch bekannt aus Schillers gleichnamigen Drama. Gedreht hat den Film kein Schweizer, sondern der aus Nordirland stammende Regisseur Nick Hamm. Was für einen Tell bringt er uns denn näher?
Das ist ein Wilhelm Tell, der sehr nachdenklich ist. Das ist ein Krieger, der dem Krieg abgeschworen hat. In Rückblenden erfährt man, dass er in Jerusalem an den Kreuzzügen teilnahm, traumatisiert ist, weil er Gewalt ausüben musste, die ihm eigentlich gegen den Strich ging. Und der ganze Film ist wirklich sehr actiongeladen. Es gibt sehr viele Schlachten, es gibt sehr viel Blut, es gibt sehr viel Gemetzel. Und da ist er näher dran an so angelsächsischen Filmen von Ridley Scott wie Gladiator oder aber an Mel Gibsons Braveheart, an diese Art von sehr blutigen Mittelalterdramen. Und es gibt ja noch so eine andere europäische Tradition des Ritterfilms oder des Heldenfilms, die ja vor allen Dingen in Osteuropa sehr gepflegt wurde in den 1960er und 70er Jahren. Filme wie Janoschik, Held der Berge oder Jan Hus, der tschechische Nationalheld, die eben dann auch gegen die Eroberer kämpfen. Und hier sind ja die Eroberer die Habsburger und die sind in dem Film alle nur sadistisch, zynisch, so eine Art Menschenschlechter. Und die Schweizer, die ihnen dann gegenüberstehen, die sind diese edlen, traumatisierten Helden. Vom Trauma von Wilhelm Tell habe ich ja schon berichtet. Und dann ist es eben ein Film, der, wie ich finde, zu sehr auf ein ganz einfaches Gut- und Böse-Schema setzt.
Das heißt, so ein bisschen grob das Ganze und die feinen Töne fehlen?
Genau so kann man sagen. Und nun gab es ja die Hoffnung, dass dieser Film eben, weil es so eine europäische Großproduktion ist, auf Englisch gedreht. Der Däne Claes Bang spielt die Hauptrolle. Und da gab es eigentlich so die Hoffnung, dass man das so ein bisschen entstaubt, diesen Mythos, und das ein bisschen modernisiert. Nun ist es wirklich eine sehr freie Adaption. Zum Beispiel Wilhelm Tell hat sich seine Frau aus Jerusalem mitgebracht. Da kommt dann noch so ein bisschen Multikulti und Wokeness mit hinein. Und das Positive, was man sagen könnte, ist, dass es sehr viele spektakuläre Kriegsszenen gibt, aber es hat mir nicht ausgereicht, um wirklich ein modernes Epos mit einer komplexen Handlung und komplexen Figuren zu schaffen. Und ja, es gibt viele Frauenfiguren, aber die greifen dann auch nur zum Schwert und werden wie die Männer. Also so wahnsinnig modern und entstaubt finde ich das dann letztendlich auch nicht. Und wenn man wirklich gerne so Mittelalterfilme sieht, der hier ist es jetzt meiner Meinung nach nicht, aber man kann dann zum Beispiel die ungarische Großproduktion Rise of Raven gucken über Janosch Hunyad, die teuerste europäische aller Zeiten, die ist sehr, sehr viel gelungener.
Dann schauen wir mal auf den zweiten Film, der in die Kinos kommt. Vielleicht haben wir da ein bisschen mehr Glück, dass der deine Zuneigung gewonnen hat. Black Tea, das ist die Geschichte einer jungen Afrikanerin, die in einer chinesischen Millionenmetropole ankommt. Worum geht's hier?
Der Film fängt an mit einem Nein. Eine junge Frau, eine Afrikanerin aus der Elfenbeinküste der Côte d'Ivoire, die soll verheiratet werden. Das ist eine quasi Zwangsheirat oder arrangierte Heirat. Und sie will es nicht, weil sie weiß, der Mann liebt sie nicht, sie liebt diesen Mann nicht. Und dann geht sie nach Guangzhou, nach China. Da ist eine starke afrikanische Community, die Handel treibt, die erfolgreich Handel treibt. Die leben in einem Viertel, was irgendwie den Namen Chocolate City hat. Aber sie sind erfolgreich. Das ist nicht diese Form der Migration, die wir aus Europa kennen, wo Migranten aus Afrika bestenfalls Hilfskräfte sind, wo es dieses starke Arm-Reich-Gefälle gibt, sondern ab dem Rahmen Sissako, der Regisseur, dem war es wichtig, eine gelungene Form der Migration eben zu zeigen. Interessanterweise sind die Szenen, die in China spielen, durften in China nicht gedreht werden, sondern wurden in Taiwan gedreht, weil China irgendwie dieses Afrika-China-Bild wohl auch nicht so richtig gepasst hat.
Ist das denn jetzt auch so ein bisschen die Geschichte vom Empowerment einer jungen Frau, die sich selbst verwirklicht? Weil du sagst ja gerade, es geht los mit einem Nein.
Also es fängt schon an damit, dass sie ausbricht aus Traditionen und dann kommt sie in ein für sie erst einmal fremdes Land und die Tradition, die ihr dort begegnet, zum Beispiel die Teezeremonie, weil sie arbeitet in einem Teegeschäft bei einem Chinesen, der nennt sich Tsai, da ist auch so eine zarte kleine Liebesbeziehung, die wird aber nur dadurch inszeniert, dass man wirklich ganz ausführlich sieht, wie dieser Tee zubereitet wird mit all den Handgriffen, die dazugehören. Und ich habe den Film so für mich innerlich In the Mood for Tea genannt, also ein bisschen so Wong Kar-wai-mäßig.
In the Mood for Love.
Ja, weil das ja In the Mood for Love von Wong Kar-wai ist ja auch so ein ganz zarter Film, wo es ja noch nicht mal zu einem Kuss kommt und trotzdem ist es ein Liebesfilm. Und hier ist es so ein bisschen ähnlich. Also das ist ein Film, der mir wirklich sehr gefallen hat, weil er wunderschön gefilmt ist, weil er sich seine Rätsel auch so ein bisschen bewahrt, die Zeitebenen so ein bisschen sprengt und aushebelt. Und der Regisseur Abderrahmane Sissako, der lässt es auch zu, dass es verschiedene Lesarten über seinen Film gibt.
Regarder devient aussi un travail. C'est une proposition, donc il y a presque des efforts à faire dans ce sens-là parfois. Et cette façon de
Ein Film sollte den Zuschauer auch herausfordern. Hinschauen wird so zu einer Form der Arbeit. Das ist ein Vorschlag und so muss man sich als Betrachter schon ein wenig anstrengen. Ich betrachte es als eine Einladung an die Zuschauer, anders hinzusehen, eine Einladung zur Freiheit. Ja, das war nochmal der Regisseur des Films, Abderrahmane Sissako. Der Film ist im vorigen Jahr auf der Berlinale gezeigt worden. Da hatte ich die Chance, mit ihm ein kleines Interview führen zu können. Und insgesamt ist das eben ein Film, der komplex ist, der mich überzeugt hat. Und das ist wirklich gekonntes, meisterhaftes Kino, das eben gleichermaßen emotional, erzählerisch und visuell wirklich aus dem Vollen schöpft.
Also meisterhaftes Kino, der Film Black Tea und für Fans der spektakulären Kriegsszenen die Neuproduktion von Wilhelm Tell. Beide Filme können Sie ab morgen in den Kinos sehen und für uns hat sie schon mal Jörg Taschmann besprochen. Ganz herzlichen Dank.
Sehr gern.
Wie kann man die Film- und Medienkompetenz von Kindern fördern? Dieser Frage geht die Gemeinnützige Gesellschaft zur Förderung der Film- und Medienkompetenz Vision Kino jetzt schon seit 20 Jahren nach. Beunruhigt war die einst von rückläufigen Kinobesuchszahlen bei jungen Menschen und das trotz Multiplex-Kinos, die damals überall neu eröffneten. Die von Vision Kino bundesweit organisierten Schulkinowochen waren ein erster Versuch, junge Zuschauer mit Filmbildung in Berührung zu bringen. Derzeit treffen sich in Hamburg Lehrkräfte, Filmschaffende, Wissenschaftlerinnen und Filmvermittler, um sich auszutauschen über die gesellschaftliche Bedeutung des Kinos in politisch unsicheren Zeiten. Christian Berndt hat für uns beim Kongress zugehört.
In diesen ganzen Orten gibt es kein Kino. In Neustadt-Orla gab es mal eins, das habe ich sogar noch selbst noch miterlebt, aber das ist mittlerweile auch geschlossen.
In seinem Vortrag zeigt Peter Schütz von der Schulkinowoche Thüringen-Sachsen-Anhalt die Landkarte einer Region, in der es keine Kinos mehr gibt. In Thüringen organisiert die Schulkinowoche gemeinsam mit dem Jugendbildungsverein für Demokratie und Vielfalt Blitz Filmvorführungen in Schulen und Gemeindesälen. Dazu gibt es Filmgespräche. Schütz engagiert sich für eine Kinokultur auf dem Land, auch aus Sorge um die Demokratie angesichts eines wachsenden Rechtsextremismus.
Bei den jungen Leuten, das merken wir auch bei Filmgesprächen, dass Sympathie für die AfD höher ist, als die Wahlergebnisse sind. Und ich halte halt das Kino, dass man sich einfach begegnet im Gespräch. Das halte ich für augenöffnender sozusagen, sich mal diese Zeit zu nehmen, an diesem Ort zu sein und miteinander zu sprechen und sich auch mal so 2 Stunden emotional in was reinzubegeben.
Die Vernetzung mit den Gemeinden und Vereinen, so Schütz, ist für die Kinoarbeit zentral. So war auf dem Vision Kinokongress Vernetzung auch das zentrale Thema, um junge Menschen fürs Kino begeistern zu können. Mit den Schulkinowochen, in denen die Palette von Kinderfilmen, Filmklassikern, Hollywoodfilmen wie Barbie oder Spielfilmen wie In Liebe deine Hilde bis zu politischen Dokumentarfilmen reicht, erreicht Vision Kino mittlerweile etwa 1 Million Schülerinnen und Schüler pro Jahr. Das ist weit mehr, so der Geschäftsführer von Vision Kino Leopold Grün, als viele angesichts der Pandemiefolgen befürchtet hatten.
Verändert hat sich, dass wir in unserer Zielgruppe gemerkt haben, die kommen eigentlich zurück. Vielleicht nicht mit den Filmen, die wir unbedingt wünschen, dass sie sie sehen, sondern wir müssen auch uns was trauen in der Filmbildung, mutige Entscheidungen treffen mit bestimmten Filmen. Aber zumindest hat die Zielgruppe auf jeden Fall erkannt, dass das Kino etwas ist, was sie entdecken gegenüber dem Digitalen, nämlich als ein Ort, wo sie hingehen.
Die Digitalisierung, das war schon auf dem letzten Kongress 2023 zu erleben, wird mittlerweile als Gewinn für die Filmbildung gesehen. Zum Beispiel für den praktischen Filmunterricht, wo Smartphones die Möglichkeit bieten, Kurzfilme zu drehen. Streaming als Gefahr fürs Kino war schon 2023 im Prinzip kein Thema mehr. Der Filmwissenschaftler Ömer Aykin erklärte nun in einem Vortrag, dass die Filmbildung sich viel stärker auf die heutige Medienwelt einstellen müsse.
Ich glaube, dass man Film als Medium noch mal ganz anders denken muss. Das passiert auch sehr viel. Es gibt einen Begriff aus der Wissenschaft, der heißt Post-Cinema. Da geht es darum, dass das filmische Bild eigentlich unser ganzen Alltag durchdringt. Angefangen bei den Smartphones bis hin zu Bildschirmen in irgendwelchen ärztlichen Wartezimmern, wo ja auch Filme ablaufen können. Und daran denkt man bei Filmbildung nicht. Man denkt bei Filmbildung meistens an sehr klassische Filme.
Zum einen, so Aykin, sollte Filmbildung auch auf das nonverbale Schauen setzen, um die filmästhetische Erfahrung nicht zu stark durch theoretische Wissensvermittlung zu verbauen. Und zum anderen müsse sich Filmbildung stärker an der Medienrealität von Jugendlichen orientieren.
Es gibt zwar mehr Bilder oder mehr Audiovisualität, aber letztendlich ist es ein Lebensumstand, mit dem man irgendwie umgehen muss. Das heißt, es geht eher um die Qualität des Umgangs mit den Bildern und nicht darum, dass man diese Bilder irgendwie reduzieren oder sowas muss. Da ist es aber wichtig, bei der Filmbildung in Schulalltagen, der doch sehr sprachorientiert ist, der sehr auf Wissensvermittlung aus ist. Und beim Film geht es eher auch um die Gefühle, um die Empfindungen. Und da holt man einfach die Lebenswelten der Kinder damit besser ab.
Vor allem in der heutigen postmigrantischen Gesellschaft, so Aykin, in der es auch Sprachbarrieren gibt, bietet sich ein nonverbaler Ansatz an. Mit diesem Konzept, meint Aykin, erreicht man sowohl eine stärkere Inklusion als auch eine zeitgemäße filmästhetische Erfahrung. Den Ansatz, sowohl Filmklassiker als auch Social-Media-Videos im Filmunterricht zu behandeln, verfolgt auch die Lehrerin am Hermann-Hesse-Gymnasium in Berlin-Kreuzberg, Daniela Nicklisch.
Ich mache alles. Ich finde alles wichtig. Und ich habe jetzt gerade ein Wim Wenders-Projekt gemacht. Die Stiftung hat es gefördert von Wim Wenders, wo wir so Filmgeschichte gemacht haben. Ja, und meine machen aber auch, ich mache jetzt mit einigen so Reels. Da haben wir eben auch soziale Medien irgendwie auch untersucht. Und sie haben eben da auch was gedreht für unseren Instagram-Account.
Das Hermann-Hesse-Gymnasium ist eine der wenigen Schulen in Berlin, an der man Film als reguläres Schulfach belegen kann. Der Andrang der Schülerinnen und Schüler, sagt Nicklisch, ist riesig, ob mit oder ohne Migrationshintergrund.
Ich hatte jetzt so einen Filmkurs, da waren 10 Mädchen mit Kopftuch drin und die haben so schöne Filme gemacht. Das war für sie der schönste Kurs, haben sie gesagt. Das war so toll.
Filmbildung, das konnte man auf dem Vision Kinokongress erleben, ist politisch und gesellschaftlich relevant. Im Moment mit einer Dringlichkeit wie vielleicht lange nicht mehr. Das Kino hat für eine jüngere Generation seine Selbstverständlichkeit verloren, aber auch Jugendliche lassen sich fürs Kino noch begeistern. Das ist aber nicht ohne Aufwand zu haben.
Filmbildung in Schulen. Christian Berndt war für Fazit beim Kongress Vision Kino in Hamburg. Und Klaus Bukatzky hat inzwischen die Feuilletons der wenigen Zeitungen gelesen, die morgen an Fronleichnam erscheinen. Hier ist seine Auswahl.
Die Zeichnerin Uli Lust gewinnt mit einem feministischen Comic den Deutschen Sachbuchpreis, lesen wir in der Tageszeitung Taz. Über eine literarische Ehrung, die wir in dieser Sendung selbstverständlich gestern schon gewürdigt haben, durch ein Interview mit der prämierten Autorin. Ausgezeichnet hat die Jury des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, schreibt Nina Apin, ein feministisches Comic über die jüngere Steinzeit. Und das klingt dann fast schon wieder mehr als aktuell, was Uli Lust da geschaffen hat. Etwa über die Neandertaler, die arbeitsteiliger zusammenlebten als bisher gedacht. Bis hin zur heute omnipräsenten Variante des sich selbstverständlich im Mittelpunkt der Geschichte wähnenden Alpha-Männchens. Und damit sind wir bei heutigen Politikern, die sich wohl auch in der Steinzeit recht wohlgefühlt hätten. Es ist eine absolute Monarchie, heißt es in der Wochenzeitung Der Freitag über das Russland unserer Tage. Es ist ein sehr personalisiertes System, in dessen Zentrum Wladimir Putin steht. Seine zutiefst emotionalen Reaktionen, seine Launen, sagt im Interview Felix Sandalow. Er lebt jetzt im Berliner Exil und war zuvor in Moskau Chefredakteur eines Sachbuchverlags mit einem rechtssystemkritischen Angebot. Vergangene Woche wurden 3 Mitarbeiter verhaftet, stehen nun unter Hausarrest und müssen mit Schlimmerem in der lupenreinen Demokratie des Monarchen Putin rechnen. Eine Verfolgungsvariante ist die Einstufung als sogenannter ausländischer Agent. Die Grundlage ist ein repressives Gesetz, das um 2012 eingeführt und immer weiter verschärft wurde. Eigentlich ist es eine Art Hinweis. Der Kreml kann dich gerade nicht physisch auslöschen, würde es aber gern. Es ist eine Art ziviler Tod. Du kannst für niemanden mehr arbeiten, erklärt Felix Sandalow. Verlegt wurde einst auch die russische Übersetzung von Heartstopper, eine Graphic Novel über eine junge homosexuelle Freundschaft. Das war sehr erfolgreich. Inzwischen wird Heartstopper auch in einigen Teilen der USA verboten. So kommen wir dann in das Land des nächsten Alpha-Männchens. Die Leute wenden sich falschen Göttern zu. Sie machen die Politik zum Religionsersatz, steht in der Tageszeitung Die Welt zur christlichen Rechten in den USA und ihrem vergötterten Donald Trump. Ganz gewiss ist er der am wenigsten christliche Präsident. Und doch wird er von weißen Evangelikalen verehrt. Sie stehen ihm näher als Jesus, meint im Interview der Journalist Jonathan Rauch. Ein schwuler jüdischer Atheist, wie die Welt ihn charakterisiert. Aber einer, der sich mit der christlichen Religion bestens auskennt. Jesus hat im Wesentlichen 3 Dinge gelehrt. Habt keine Furcht, eifert mir nach, vergebt einander. Das sind die Grundprinzipien der liberalen Demokratie. Und wer daran glaubt, der hat die Steinzeit wirklich überwunden und zur Kultur gefunden. Ein Künstler, auf den man sich verlassen konnte, wird in der Welt geehrt. Ein vertrauenswürdiger Volksaufklärer, so Manuel Brug über den Pianisten Alfred Brendel, der am Dienstag im Alter von 94 Jahren gestorben ist. Brendel war ein Antistar, der genau aus diesen Gründen später ein Star wurde, weil er sein Publikum nicht mit Tastenmagie behexte, sondern mit Demut und interpretatorischer Tiefe berührte, weil er nie extrem spielte, immer mit dem richtigen Maß. Und in seinen besten Momenten gelang Musik, die schwebt, die um ein Geheimnis weiß, das gar nicht so schwer scheint. Wissen, Konzentration und Demut. Und das zu hören, tröstet über jedes Alpha-Männchen hinweg.
Ja, und Trost, den kann man in diesen Zeiten gut gebrauchen. Die Kulturpresseschau war das von und mit Klaus Pokatzki und das war Fazit mit Susanne Burkhardt. Ich danke für Ihr Interesse und wünsche eine gute Nacht.